Wir sprechen endlich mal wieder über Literatur. Genauer gesagt geben wir euch Lesetipps für Comics aus dem Star Wars Kanon und warum diese Aufnahme etwas chaotisch gestartet ist, aber weshalb das vielleicht auch ganz charmant ist, erfahrt ihr nach dem Intro.
Oder so, das sind Aufnahmen mit mir. Chaotisch und charmant.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Tom und ja, ich darf euch gleich mal in den heutigen Abend entführen. Ich habe hier einen wunderbaren Gast, nämlich den Toni. Und Toni, stell dich doch mal gleich kurz vor zum Intro und verrat uns doch mal, warum es heute ein bisschen chaotisch geworden ist.
Naja, eigentlich, warum es chaotisch geworden ist, musst du eigentlich du erklären. Also ich stelle mich mal kurz vor, ich bin der Toni. Ich bin jetzt schon seit circa 8 bis 10 Jahren schreibe ich Rezensionen für Comics und bin jetzt auch seit 7 Jahren ungefähr Podcaster und mache das so halt nebenbei, wie wir alle halt. Und hauptsächlich halt im Bereich Comics mache ich das viel und Popkultur.
Noch ein kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. Mir ist aufgefallen, dass der Toni gar nichts weiter über seine Projekte erzählt hat. Schaut doch einfach mal auf seinem Blog mrbluebuddy.de vorbei. Dort findet ihr außer diversen Blogbeiträgen auch seine verschiedenen Podcasts. Und jetzt geht's weiter mit Star Wars Comics. Und warum es chaotisch geworden ist, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie viele Termine schon angesetzt. Es ging vor über einem Jahr, glaube ich, mal los. Da wollten wir was zu irgendwelchen High Republic Comics machen. Das hat dann irgendwie alles nicht geklappt. Und dann habe ich dich jetzt nochmal gefragt, vor einem Vierteljahr ungefähr, oder?
Ja, ungefähr,
könnte hinkommen, ja. Also vor Weihnachten 24 noch. Dann hatten wir einen Termin und dann hat der auch wieder nicht hingehauen. Und dann hatten wir noch einen Termin. Ich glaube, da konntest du da nicht. Und
genau, ich habe es dann auch mal verschoben.
Und gerade schaue ich auf mein Handy und dann sehe ich Nachricht vom Toni. Ja, ich wäre jetzt soweit. Dieses Mal also du hast ja nichts vergeigt. Du konntest an dem anderen Termin dann einfach nicht. Aber ich habe es heute einfach vergessen. Ich habe vergessen, einen Kalender einzutragen. Aber mit einer Dreiviertelstunde Verspätung nehmen wir jetzt trotzdem noch auf.
Ja, kommt ja mal vor.
Genau, kommt vor. Also Toni, wir reden über Comics. Du hast schon gesagt, du bist eigentlich ein ziemlicher Experte, was Comics angeht. Aber du liest nicht nur Star Wars, das sollte auch noch erwähnt werden, sondern du bist auch so im Superheldenbereich lange aktiv gewesen, oder?
Ja, das stimmt. Also das war so ziemlich meine Anfänge. Also ich habe vor natürlich in meiner Kindheit immer mal ein bisschen Superhelden-Comics, lustige Taschenbuch und so gelesen, aber vor ungefähr, nee, tatsächlich kann ich das wirklich festmachen, mit Deadpool 1, also mit dem Film, bin ich wirklich wieder zu Comics gekommen, also zu Superhelden-Comics, weil ich dann einfach nach dem Film so viel Bock hatte, noch mehr über den Charakter zu erfahren. Dann bin ich da in dieses Medium wieder reingekommen und bin dann halt da auch voll reingegangen. Und mittlerweile, also ich habe dann ganz lang viel Superhelden-Zeug gelesen und habe dann auch alles Mögliche aus DC und Marvel mitgenommen. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich eigentlich kaum noch Superhelden lese, also immer noch so vereinzelt. Aber hauptsächlich ist es bei mir jetzt Star Wars und eben alles Mögliche aus dem Indie-Bereich, so was Splitter, Crosscult und Reprodukt und solche Verlage angeht. Da bin ich jetzt mittlerweile hauptsächlich aktiv. Wie sah es bei dir aus?
Ja, gute Frage. Ähnlich. Also ich habe als Kind auch das lustige Taschenbuch natürlich gelesen. Ohne Ende gab es hier auf dem Flohmarkt für ein paar Pfennig. Oder sowas wie Asterix. Superhelden-Comics haben mich tatsächlich gar nie so krass interessiert. Ich habe mal so eine Batman-Phase gehabt und das war's eigentlich. Also alles so um Marvel herum, das kenne ich eigentlich tatsächlich nur aus dem Filmuniversum. Da habe ich tatsächlich nichts gelesen. Ansonsten, was mich immer sehr fasziniert hat, waren so Sachen wie Why the Last Man oder Walking Dead oder ja, also ich weiß gar nicht, was das dann für Genres sind oder welche Art von Comics, aber oft auch so Sachen, die so abgeschlossene Geschichten sind, ne? Also, oder auch sowas wie Lock and Key habe ich dann ganz gern gelesen.
Großartig.
Ja, also solche Sachen. Und dann meistens aber auch, als die alle schon fertig waren. Also ich habe jetzt nie irgendwie was während seiner Laufzeit groß begleitet. Und ja, Star Wars, ich glaube, die Story, also wenn man meine Podcasts jetzt vielleicht schon länger hört, klingt ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber ich habe ja schon mal mit Podcasts, nicht mit Podcasts, mit Comics, was gemacht, mit Kevin damals bei Bucketheads. Da habe ich die Story auch schon mal erzählt und bin so Ende der 90er Jahre über Star Wars Comics gestolpert irgendwie. Und generell ist es ja so, dass ich ja mit Star Wars echt groß geworden bin. Also meine komplette Kindheit hat mich das begleitet und später halt dann auch wieder als junger Erwachsener. Und das war halt so diese Hochzeit vom erweiterten Universum, so von Anfang der 90er bis so die Prequels kamen. Und 99 habe ich dann ja die ersten Star Wars Comics gelesen. Die kamen ja damals noch über den Dino Verlag raus und bis heute
Oh
mein
ja.
absoluter Lieblingscomic ist eigentlich Crimson Empire, so aus dem Bereich. Ist aber halt ein Legends-Comic. Und heute wollen wir aber eigentlich über Kanon-Geschichten reden. Ja, vielleicht ist das auch ein ganz guter Übergang gleich. Legends und Kanon, beziehungsweise das erweiterte Universum und Kanon. Um was geht's da überhaupt? Wir haben ja alle mitbekommen, oder vielleicht haben es auch nicht alle mitbekommen, das weiß man ja gar nicht, wer uns gerade zuhört. Jedenfalls 2014 wurde die Marke Star Wars an Disney verkauft. An dieser Stelle noch eine kleine Korrektur. Die Marke Star Wars wurde natürlich 2012 von Disney gekauft. Was ich im Kopf hatte, war der Serienstart von Star Wars Rebels im Oktober 2014. Das war jetzt auch die letzte Unterbrechung und weiter geht's. Disney hat sich dann dazu entschlossen, den bisherigen Kanon, das erweiterte Universum, zu beenden und hat quasi eine neue Zeitlinie geschaffen. Das ist eigentlich nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, aber wichtig ist halt zu wissen, dass es ab 2014 dann anders weiterging als vorher. Und die Geschichten, die es früher gab, die sind in dieser neuen Kontinuität nicht mehr relevant, sondern eben nur noch die Sachen, die von Disney veröffentlicht wurden und die sechs Filme, also die Prequel-Trilogie und die OT.
Ich glaube, die Animationen zählen auch natürlich noch mit rein.
Ja,
Ja.
natürlich sowas wie Clone Wars und so, das gehört natürlich schon auch dazu. Ja, keine
Und es
Frage.
greift auch, glaube ich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, auch die Comics auch so weit mit auf, so Animationsgeschichten.
Da gibt es auch Überschneidungen, ja. Es gibt Comics, die in den Clone Wars spielen, die halt, man kann sich das fast so vorstellen wie eine Folge Clone Wars als Comic eben, ne? Da gibt es, glaube ich, so eine Reihe mit so 14, 15 Bänden oder so. Aber prinzipiell, wie läuft das jetzt im Kanon? Die Marvel Verlagsgruppe hatte in den 80ern schon mal die Rechte an den Star Wars Comics. Die haben sie dann irgendwann abgegeben an Dark Horse und die haben das dann mit dem Wechsel zu Disney wieder abgegeben an Marvel. Also alle großen Comic-Stories werden jetzt wieder von Marvel veröffentlicht. Allerdings sind das nicht die einzigen, weil es gibt noch diese Adventure-Comics, die kommen über den Image-Verlag. Da kann ich aber auch gleich dazu sagen, die Image-Comics werden wir jetzt heute eher nicht so besprechen. Naja, was kann man zu denen nur kurz sagen? Es sind halt so, naja, eher was für Kinder eigentlich. Also die Zielgruppe ist eher, ich würde so sagen, so 8 bis 12 oder sowas in der Richtung. Wohingegen die Marvel Comics halt ja auch nicht nur Kinder, aber auch halt Erwachsene, Jugendliche und so ansprechen sollen. Würde ich jetzt einfach mal so einordnen, oder? Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die Adventure Comics, ob es die überhaupt im Deutschen gibt. Ich glaube, Panini legt die nicht auf.
Also es gibt welche, aber ich weiß nicht, in welcher Form die aufgelegt werden. Also ich weiß zum Beispiel, auf der Norris Force Con der letzten gab es so einen Special Comic, den sie halt da als Exclusive verkauft haben mit irgendeinem Variant Cover und das war auch ein Adventure Comic, wenn ich mich
Okay.
jetzt nicht täusche. Also irgendwie kommen die schon raus, aber es ist jetzt nicht so wie in USA. Das stimmt schon, dass die jetzt noch mal als eigenes Produkt quasi als eigene Bücher mit dickem, fetten Label Star Wars Adventures rauskommen. Ja, das passiert bei uns nicht. Diese Adventure-Comics, die kommen ja auch in einem anderen Format raus. Also die sind nicht in A4, sondern ich glaube eher A5. Und ich weiß gar nicht, von der Qualität sehe ich die immer so als so mittelgut an. Da habe ich immer den Eindruck, dass die normalen Comics schon ein bisschen besseres Papier haben und so und auch von der Bindung ein bisschen hochwertiger sind. Also das nur so, um euch ein bisschen in Szene zu setzen. Wenn wir jetzt eh schon bei Formaten und so sind, wäre es vielleicht noch kurz interessant, wie Comics so überhaupt veröffentlicht werden. Wir haben jetzt schon ein paar Verlage gehört, in den USA eben Marvel und in Deutschland kommt halt da ganz viel über Panini. Ja, magst du mal sagen, was es so für Comic-Formate gibt, die man so in Deutschland oder vielleicht auch in den USA kaufen kann?
Also USA kannst du dann übernehmen, das ist ja eher so dein Gebiet, das können wir jetzt auch direkt mal erwähnen. Also du liest ja hauptsächlich Englisch, oder?
Ja, schon sehr
Genau.
viel
Und
tatsächlich, ja.
ich lese jetzt, ich bin da wirklich ein bisschen, ja, ich würde sagen, ein bisschen bequem. Ich lese halt da die Sachen auf Deutsch. Und die Sachen, was bei uns auf Deutsch rauskommt, kommt alles über Panini raus. Und da gibt es monatliche Veröffentlichungen, also so fortlaufende Heftreihen. Die laufen dann monatlich, gibt es dann ein Heft. Und später gibt es dann auch diese Heftreihen dann auch noch veröffentlicht als Sammelband. Die sind dann auch meistens sehr lange noch verfügbar. Bei den Heften sieht es da ein bisschen anders aus. Mit den Bänden ist es immer so ein bisschen so eine Sache. Die kommen immer sehr verspätet. Die Heftreihe ist schon längst abgeschlossen, dauert es ein bisschen, bis der Band dann wirklich draußen ist. Also das kann auch mal so ein halbes Jahr ungefähr dauern. Das ist, ja, das macht Panini, glaube ich, ein bisschen mit Absicht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kommen die dann in so einem Rhythmus eben raus. Also für alle, die eben nicht so auf Hefte stehen und auf warten, für die ist dann eben eher der Sammelband was.
Genau, es ist eigentlich ein ganz guter Tipp, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann. Die Hefte kommen auch immer in zwei Varianten raus. Ich glaube, da gibt es doch das Abo-Heft und das, was es im Comicshop zu kaufen gibt.
Genau, das habe ich
Was
jetzt
ist
ganz
da der
vergessen.
Unterschied? Ja, inhaltlich ist es völlig identisch, aber das
Ja.
Cover ist ein anderes. Und was es dann auch noch gibt, sind dann sogenannte Variant-Cover. Die gibt's halt dann zum Beispiel auf der Comic-Con jetzt in Stuttgart gab es welche, ich glaube sogar drei verschiedene Variant-Cover als Hefte und nee, zwei Variant-Cover als Heft und eins für ein Sammelband. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn man die Geduld hat und auf den Sammelband wartet, dann kosten die so 15 Euro ungefähr und die enthalten immer, wie viel Hefte?
Ist immer
Fünf,
unterschiedlich, aber
sechs?
ja, so fünf bis sieben Hefte teilweise sogar. Also die sind sehr umfangreich, ja.
Ja, ich glaube, so ein Heft kostet aber schon über 5 Euro, oder?
So ein Heft kostet 5 Euro, ja.
Also wenn man jetzt mal sagt, ich nenne jetzt mal einfach eine Zahl, die einigermaßen realistisch ist, 5 Hefte in einem Sammelband, wenn man sich die normal kaufen würde, wird das 25 Euro kosten. Wenn du ein Sammelband kaufst, dann sparst du dir quasi einen Zehner nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich ein Sammelband holt, kommt man auf jeden Fall günstiger raus.
Muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Geduld meistens, weil es kommt eh mehr raus, als man lesen kann. Und von dem her, ja, habe ich da eigentlich nie ein Problem. Ja, was würdest du sagen, für wen ist denn dieses Heftformat was? Also ich kenne Leute, die sagen, Comics ist für mich einfach ein Heft in der Hand haben, kein Sammelband, kein Omnibus oder sonst irgendwas. Und die wollen das dann auch sammeln. Also die haben ein Abo, die holen sich das dann nochmal im Comicladen und so. Und dann haben die quasi die ganze Reihe in doppelter Ausführung zu Hause rumliegen. Das sind so die Argumente, die ich manchmal höre von Comiclesern.
Ja, das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also es ist auf jeden Fall eher was für Sammler. Also ich hatte auch eine ganze Zeit lang das Heft-Abo, habe es dann irgendwann gekündigt, weil ich dann mit den aktuellen Herausgebungen oder mit den aktuellen Arcs, die erschienen sind, nicht mehr so zufrieden war. Also das hat mir einfach nicht mehr so getaugt und dann habe ich es einfach mal pausiert. Muss aber auch sagen, Sammelbände sind einfach viel schöner, weil du kannst halt die ganze Geschichte auf einmal lesen. So bekommst du halt jeden Monat ein Heft, also wenn du es dann im Abo hast, und dann musst du halt immer wieder warten und so ein Heft ist halt auch super schnell gelesen.
Das ist immer so das Comic-Problem, ne, dass man da total schnell durch ist, mit so einem Einzelheft. Das dauert wenige Minuten eigentlich nur. Du hast es schon angesprochen, in den USA sieht das Ganze zunächst mal recht ähnlich aus. Da kommen natürlich auch verschiedene Heftformate raus, also die Abo-Hefte, die Comic-Shop-Hefte, die Varianten. Die treiben das Ganze natürlich nochmal auf die Spitze. Da gibt es dann nicht nur ein Variant-Cover, sondern unter Umständen mehrere. Ja, zu verschiedenen Reihen gibt es dann mehrere Reihen an Variant-Cover, die alle in einem ähnlichen Stil sind. Was es da allerdings auch noch gibt, sind teilweise Hardcover, also Sammelbände, die halt einfach einen Buchdeckel haben und nicht klebegebunden, sondern mit einer sogenannten Fadenheftung versehen sind. Das ist einfach vom Produkt etwas wertiger. Warum die das machen, das frage ich mich eigentlich schon lange. Das ist ja bei Büchern genau dasselbe. In Deutsch kommt ja kaum noch ein Hardcover raus, was Star Wars-Romane angeht. Ich glaube, das ist einfach kulturell bedingt. Ich weiß nicht, Taschenbuch und diese Softcover, das ist, oder Broschüren. Ich glaube, das ist irgendwie in Deutschland so ein Ding. Weiß nicht, ob wir da knauserig sind oder es ist, irgendwie stellt man sich als Deutscher offensichtlich nicht so gern ein gebundenes Buch für 30 € ins Regal. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so richtig. Hast du dann eine Ahnung, warum das so sein könnte?
Also ich weiß allerdings von den Superhelden-Comics, da gibt es von Panini auch immer so eine limitierte Auflage in Hardcover-Variante. Und die sind eigentlich schon sehr begehrt. Und wenn ich jetzt zu anderen Verlagen gucke, wie jetzt zum Beispiel Splitter oder so, die bringen auch alles als Hardcover raus oder Crosscult. Also das ist schon trotzdem in Deutschland, gibt es da schon eine Comic-Hardcover-Kultur. Ich weiß nicht, warum Panini das bei Star Wars da anders macht.
Also stimmt, jetzt wo du sagst, die sind aber sehr limitiert, gell? Also es ist nicht so, dass die jetzt in Tausenden von Auflagen kommen oder in hohen Auflagen. Ich glaube, von diesen Hardcovern gibt es immer nur so 100 bis 300 Stück ungefähr, oder?
Also was jetzt die Stückzahl angeht, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ja, die sind auf jeden Fall limitiert.
Ja, okay. Ja, wie auch immer. Also es ist dann wirklich was für Liebhaber, würde ich jetzt mal sagen.
Definitiv.
Und was es dann auch noch gibt, was es in Deutschland eher weniger gibt, ich glaube, bei Superhelden-Comics habe ich es jetzt irgendwo mal gesehen, die sogenannten Omnibus-Bände. Und da werden halt von gewissen Autoren und oder von gewissen Comic-Reihen ganze Arcs in einem dicken, fetten Wälzer zusammengesammelt. Und ja, ihr könnt ja mal bei mir auf Instagram vorbeischauen. Da seht ihr einige Bilder von solchen Omnibusbänden. Also da reden wir nicht von einem normalen gebundenen Buch. Das ist wirklich ein halber
Oh
Totschläger. Ne?
ja.
Die sind wirklich riesig und stellen den Leser auch vor gewisse Herausforderungen, weil da legst du dich nicht gemütlich auf die Couch und liest das. Da muss man schon, das ist schon ein bisschen Arbeit. Aber ich zum Beispiel stehe da irgendwie total drauf. Also ich weiß auch nicht warum, aber ich mag das einfach. Die sind halt sehr wertig produziert. Gut, manche würden da auch wieder zum Streiten anfangen, ne? Aber sie haben halt einfach einen Buchdeckel, sind im Überformat, schönes Papier, griffig, ein bisschen schwereres Papier, meistens irgendwie gebunden richtig und so. Und ja, mir gefällt das halt. Und auch bei Omnibusbänden, da gibt's eine richtige Kultur auch, vor allem in den USA. Da gibt es Leute, die haben hunderte, tausende von diesen Omnibusbänden aus allen Bereichen. Bei Star Wars Comics habe ich das noch nie auf Deutsch gesehen. Aber ich bilde mir ein, ich habe jetzt vor kurzem mal einen Batman Omnibus auf Deutsch
Ja,
gesehen.
also bei DC und bei Marvel, ja doch, bei Marvel müsste es auch sein. Da gibt es schon immer regelmäßig, naja, was heißt regelmäßig, immer ab und zu mal so eine Omnibus-Auflage. Vor allem umfasst es dann immer einen kompletten Story-Arc von einem Autoren. Also das ist dann schon immer eine feine Sache, wenn man da wirklich alles in einem Band haben möchte. Das ist schon sehr schön. Und sie sehen auch, wie du schon gesagt hast, sehen eigentlich im Regal schon sehr schön aus.
Ja, absolut. Das ist vielleicht auch für mich der Grund, dass ich die so gern mag, weil du hast halt alles auf einem Haufen. Ne? Da musst halt nicht immer rumsuchen, okay, welche Ausgabe ist das? Und ja, manchmal gibt es ja auch so ganz seltsame Veröffentlichungspolitik, ne? Dass das dann alles relativ durcheinander und unübersichtlich ist. Und von dem her genieße ich das eigentlich schon mit den Omnibusbänden.
Jetzt haben wir eine Sache vergessen. Und zwar kommen trotzdem auch immer wieder neue Auflagen der Legends Comics. Und die kommen als, also da steht auch dick und fett Legends drauf. Die kommen zum Beispiel auch als Hardcover raus. Also ich glaube, die kommen nur als Hardcover raus, die Neuauflagen. Wenn ich jetzt richtig
Meinst du die
bin.
Comic-Kollektion?
Genau.
Ja, ich glaube aber, dass die Comic-Kollektion nur noch Restbestände sind.
Ach so.
Also ja, da gab es vor einigen Jahren einen Reprint, einen großen Reprint von der sogenannten Star Wars Comic-Kollektion. Und da wurden alle oder eben nicht alle Legends-Comics nochmal neu veröffentlicht. Und die kamen auch als Hardcover raus. Und da muss ich echt mal Panini auch wirklich loben. Weil diese Bände im Hardcover, die sind richtig hochwertig gemacht.
Absolut.
Also generell muss man auch sagen, Panini macht da wirklich einen guten Job bei der Veröffentlichung von Hardcovern. Wir hatten jetzt auch vor kurzem so einen dicken Thrawn-Band, wo die Thrawn-Trilogie nochmal, die Comic-Adaption nochmal veröffentlicht wurde. Das habe ich auch als Rezensionsmuster bekommen. Seht ihr auch bei mir auf Instagram. Das ist ein richtig hochwertiges, gutes Buch geworden. Hm. Aber diese Legends Kollektion, die, das waren 120 Bände und ich glaube, Panini wollte die sogar noch fortsetzen, aber es hat dann irgendwelche lizenzrechtlichen Gründe gehabt, warum es nicht mehr veröffentlicht worden ist. Und ich bilde mir ein, dass die auch nicht mehr neu aufgelegt werden. Also die Sachen, die man jetzt noch bei Panini im Shop findet, die kriegt man, also die Sachen, die ausverkauft sind, die kommen nicht nochmal. Also es sind nur noch die Reste von den Sachen. Mm, und gerade so beliebte Sachen wie Crimson Empire und so, die sind halt seit Ewigkeiten vergriffen. Und wenn man da mal auf Kleinanzeigen oder so sucht, da gehen halt die Dinger auch für 50, 60 Euro pro Band weg. Mm. Ja, also da reden wir dann von Crimson Empire für 180 Euro oder so. Also da sage ich euch auch gleich schon, kauft sowas nicht. Das ist Abzocke und Geldschneiderei. Irgendwann werden diese Comics wieder rauskommen in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form, spart euch das Geld. Das ist ein super Comic, zum Beispiel Crimson Empire, aber ich würde nicht 180 Euro dafür ausgeben.
Also, nee, bloß nicht.
Nee. Und es gibt immer die Möglichkeit, sowas auch zum Beispiel digital zu lesen. Ne? Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Ich lese einfach gerne haptische Bücher und Comics. Aber es gibt da Marvel Unlimited oder wie heißt das? Kennst du das besser?
Ja, also im Englischen gibt es Marvel Unlimited, genau. Also da ist alles drin. Also wirklich alles drin. Und im Deutschen kann man mittlerweile auch gut über, jetzt muss ich es leider promoten, jetzt muss ich es leider sagen, es ist immer nicht so, es wird nicht gerne gehört, aber das große A hat er auch in seinem Abo-Modell, auch eine tolle Auswahl leider, ich muss es irgendwie so formulieren, da habe ich jetzt tatsächlich in Vorbereitung für diesen Podcast einen Comic gelesen, auf den wir dann später noch zurückkommen, weil der ist auch nicht mehr verfügbar und der war dann noch verfügbar digital, ja.
Also es gibt Möglichkeiten und lasst euch nicht über den Tisch ziehen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal ein paar der Comics an. Wir können ja gleich mal reinstarten mit dem Comic, mit dem das im Kanon losging, nämlich Skywalker Strikes. Das lief einfach unter der Reihe Star Wars Nummer 1. Ein Comic von Jason Aaron und später dann auch von Kieran Gillen. Hast du den gelesen?
Genau, das ist der Comic, von dem ich gerade gesprochen habe. Du grinst okay. Schon, ja. Hast dir schon gedacht, ne?
Ja, habe ich schon vermutet, so ein bisschen.
Ja, den musste ich jetzt natürlich lesen. Der ist an mir damals noch vorbeigegangen, weil ich ja dann erst mit der Vader-Reihe eingestiegen bin, als ich mit Star Wars Comics angefangen habe. Und ja, das war der große Einstieg in ein neues Star Wars Comic-Universum sozusagen. Der ganz große Neustart. Und also ich muss sagen, der ist sehr, sehr gelungen und überraschend bodenständig. Also ich hätte ja irgendwie ein bisschen mehr erwartet oder vermutet im Vorfeld, aber er ist überraschend bodenständig.
Also der Comic steht ein bisschen in der Kritik auch. Ich weiß gar nicht, wie viel man davon verraten darf. Aber wenn man sich die Cover anschaut, dann taucht da ungefähr 2 Meter großer Cyborg mit einem schwarzen Samurai-Helm auf. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber für das, was da passiert zwischen Luke und Vader, dafür wird das manchmal ein bisschen kritisiert. An sich gebe ich dir aber auch recht, von der Story her fügt sich der Comic total super in die Kontinuität der Filme ein, oder? Wie hast du das empfunden?
Ja, absolut. Also ich blicke da ja auch immer ein bisschen kritisch drauf, weil gerade bei Comics denkt man sich vielleicht manchmal, ja, okay, da kann man mal ein bisschen Auge zudrücken, was den Kanon angeht. Und schau mir das dann doch schon immer genauer an. Also ich habe dann auch später ein gutes Beispiel, wo das nicht so gut funktioniert hat. Aber gerade bei dem Comic funktioniert es wirklich ganz toll. Kann jetzt auch nicht wirklich was kritisieren in Bezug auf Kanon. Klar trifft Vader auf Luke, ne? Aber ja, das passiert halt. Also irgendwas muss ja passiert sein zwischen Episode 4 und 5. Trotzdem, ne? Also wir haben ja da eine Zeitspanne. Was ich aber da sehr, sehr gut fand, war, wie toll Luke da gezeigt wird. Also der wird jetzt ein bisschen anders da gezeigt als noch in Episode 4. Und das fand ich eben schon sehr gut, weil das dem Ganzen, also auch dem Charakter nochmal viel, viel mehr Tiefe und erweitert das Ganze noch sehr schön.
Ja, das finde ich auch. Also man sagt ja mal, du hast es gerade schon angesprochen, Comics sind dann irgendwie halt Comics, doch was für Kinder, ne? Aber Comics können wirklich viel zur Story halt beitragen und diese ganzen Leerräume sehr schön füllen mit ganz tollen Stories. Und das finde ich, haben sie hier echt toll geschafft, einen Luke darzustellen, der eben genau zwischen Episode 4 und 5 sich gerade befindet, halt noch nicht auf dem Stand ist, wie er dann eben auf Episode 5, geschweige denn Episode 6 sein wird, aber halt auch nicht mehr ganz unbedarft ist. Und das kommt da super rüber. Und ja, man sieht halt so ein bisschen noch den Farmjungen, aber auch schon den werdenden Jedi-Ritter. Und begleitet wird er natürlich von seinen besten Freunden, Luke, Han, Chewbacca und so weiter. Ne? Und die tauchen da auch alle auf und fetzen mit dem Millennium Falcon durch die Gegend. Und ich muss auch sagen, die Zeichnungen, bitte recherchiert das mal selber schnell, könnt ihr gerne mal bei der Jedi-Bibliothek oder so vorbeischauen, da stehen alle Zeichner drin. Das würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn wir die alle benennen, weil es mit dem Lauf der Reihe auch viele verschiedene sind. Aber dieser Grafikstil, den die da haben, Hammer, absolut Hammer. Also richtig schön von der Gestaltung her, von den Charakteren, wie die gezeichnet sind. Und ja, die Story ist, wie gesagt, auch nicht von schlechten Eltern. Also man kann die kritisieren, wenn man will, aber man darf auch ganz gerne Spaß damit haben, einfach nur.
Ja, auf jeden Fall. Also sowieso, Star Wars ist ja eben Spaß, Unterhaltungsmedium, was man ja auch sehr oft vergisst. Genau. Und du hast es jetzt angesprochen mit dem Zeichenstil. Ich war absolut begeistert von den Charakteren. Also die sind ja wirklich echt extrem gut getroffen. Also da hat man auf jeden Fall Zeichner ins Boot geholt, die ihr Handwerk verstehen. Das hat mich richtig umgeworfen.
Ja, voll cool. Ich habe jetzt fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass wir die Zeichner alle nicht erwähnen, aber es ist halt auch schwierig, ne, weil es gibt ja nicht nur einfach einen Zeichner. Das läuft ja mittlerweile alles über, oh Gott, Penciler, die dann quasi diese Sketches einfach nur vorzeichnen. Dann werden die gefärbt und getuscht und was weiß ich. Also das ganze Handwerk-Comic ist ja mittlerweile auf einem Niveau, das so hoch, höchst professionell ist mit ganz vielen verschiedenen Arbeitsschritten, die da passieren. Also da könnte man eigentlich fast noch mal einen eigenen Podcast nur über das machen. Ja. Das müssen wir dann mal in einem von deinen Formaten machen. Skywalker Strikes war auf jeden Fall ein sehr guter Start in den Kanon, was Comics angeht, würde ich sagen.
Definitiv, ja.
Noch was Gutes. Du hast schon die Vader-Reihe angesprochen. Möchtest du dazu gleich was sagen?
Oh ja. Ja, die Vader-Reihe, die hat Charles Soule gestartet, beziehungsweise ist der hauptverantwortliche Autor gewesen. Und die hat es wirklich in sich. Hat mit einem richtig, richtig starken Comic direkt angefangen, und zwar der Auserwählte oder im Englischen The Chosen One. Ich würde jetzt gern aus dem Comic was spoilern, weil das ist ein ganz, ganz besonderes Detail, was wir im ganzen Star Wars-Universum noch nicht bekommen haben vorher. Jetzt haben wir es jüngst in einer Serie bekommen. Das war für mich ein krasser Start in so eine Reihe, und vor allem macht Charles Soule mit Vader was ganz anderes als in den Filmen, denn Vader wird wie eine Naturgewalt dargestellt. Er sieht irgendwie auch noch mal viel größer aus als in den Filmen. Da, wo Vader ist, bricht die Hölle los, so gefühlt. Also Wahnsinn, genau das, was, glaube ich, auch einfach George Lucas immer vermitteln wollte mit der Figur, kommt in den Comics richtig krass rüber.
Absolut, ja. Also dafür sind die Comics tatsächlich auch mal kritisiert worden, kann ich mich erinnern, dass Vader eben anders aussieht als jetzt in den Filmen. Aber das liegt halt auch in der kreativen Freiheit der Schaffenden, finde ich, dass das auch mal sein darf. Und ich finde das auch schön, mal ein bisschen Abwechslung zu haben in der Gestaltung von gewissen Charakteren, muss ich echt auch dazu sagen. Und ich gebe dir da völlig recht. Wo Vader auftaucht, wächst eigentlich kein Gras mehr. Und es ist sehr immersiv. Also man kann gerade, also wenn ich jetzt drüber rede, kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut, ne? Also das ist, glaube ich, da sind sich auch fast alle einig. Diese erste Vader-Reihe, die alte von Charles Soule, die muss man als Star Wars-Fan eigentlich gelesen haben. Das hat schon einen Grund, warum die auch immer wieder über viele Monate ausverkauft ist, weil die weggeht wie warme
Das ist
Semmeln.
ja absolut.
Ja. Genau. Also wenn ihr da die Möglichkeit mal habt, den Comic irgendwo zu kriegen für einen schmalen Taler oder ihr lest sowieso digital, absolute Leseempfehlung. Skywalker Strikes ist schon super, aber die Vader-Reihe von Charles Soule ist wirklich ein Meisterwerk,
Absolut.
ein moderner Klassiker, würde ich
Jetzt muss
sagen.
ich aber mal ganz kurz was wegen der Kritik an Vader, dass er da anders aussieht. Also ich muss sagen, ich habe das ein bisschen so aufgefasst, dass man so Vader zum Beispiel als Kind wahrgenommen hat, als man als junges Ich unbedacht an diese Star Wars Trilogie rangegangen ist und das erste Mal Vader kennengelernt hat. Und also so hat sich das für mich angefühlt. Jetzt natürlich als erwachsenes Ich, wenn man da drauf schaut, dann sieht man Vader ganz anders und so. Aber jetzt so, wenn ich den Comic mir angucke, dann denke ich mir, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So war das in meiner Erinnerung.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das stimmt. Also das war mir gar nicht so bewusst. Aber jetzt, wo du sagst, Vader ist halt in den Comics absolut übermächtig. Also da ist jede Hoffnung irgendwie verloren. So fühlt sich das an. Und ja, wenn man jetzt die Perspektive von einem Kind hat, denkt da jetzt gerade, wenn Vader das erste Mal auftaucht, so ja, in den Filmen in Episode 4 auf der Tantive IV, wie er da durchkommt und dann durchmarschiert oder ich hatte als Erwachsener bei Rogue One dann nochmal einen ähnlichen Moment mit der Hallway-Scene. Also, das sind so die Momente, die der Comic auch liefert, finde ich.
Absolut, ja.
So in dieser Gefühlskategorie. Weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also, ihr seht schon, uns fehlen die Worte, wenn Vader auftaucht. Man muss hier auch einen wichtigen Hinweis geben. Ich habe den Comic nämlich schon oft empfohlen und irgendeiner kam dann und sagt so, also, Tom, ich weiß nicht, was du da jetzt so geil fandest an dem Comic. Das ist ja total abgedrehter Quatsch irgendwie. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und wir kamen dann drauf, er hat nicht die Vader-Reihe von Charles Soule gelesen, sondern die Vader-Reihe von Kieran Gillen. Die gibt's nämlich auch noch und da gibt's auch einen eigenen Omnibus dazu. Die ist, ich möchte nicht sagen schlecht, aber sehr comichaft, wenn ihr versteht, was ich meine. Also da tauchen zum Beispiel so Charaktere auf wie ein Mon Calamari, der aber auf dem Körper drauf gepflanzt ist, der so ähnlich aussieht wie General Grievous. Ja, so ein Cyborg. Und solche Sachen passieren da. Und da gibt es so arganische Weltraumschiffe und so und ganz schräge, schrullige Charaktere. Also der ist auch lesenswert, wenn man ein bisschen abgedrehtere Comics mag. Wir kommen auch später noch mal zu anderen abgedrehten Comics, aber bitte achtet drauf, welcher Autor draufsteht. Also diese hochgelobte Reihe von Charles Soule, da müsst ihr wirklich drauf achten. Charles Soule Vader und Kieran Gillen Vader ist was anderes. Und was ich auch gehört habe, und ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch vorhin gemeint, als du gesagt hast, du brauchst mal eine Abo-Pause. Die Vader-Reihe wird aktuell fortgesetzt und fortgesetzt und fortgesetzt. Und ich habe gehört, dass die jetzt nicht mehr immer so super gut ist.
Ja.
Also das kann ich nicht beurteilen, weil ich vieles davon noch nicht gelesen habe. Aber naja, muss man halt einfach darauf achten, was man da genau in der Hand hält. Also Charles Soule ist der Autor, den ihr da kennen solltet. Der hat natürlich auch die High Republic-Romane geschrieben, ne? Oder beziehungsweise den einen Light of the Jedi, das war der allererste. Da habe ich auch vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit der Ines. Vielleicht ist der zum jetzigen Zeitpunkt auch schon draußen. Also toller Autor, super guter Comic. Und die andere Vader-Reihe kann man sich, wenn man echt tief im Universum ist und Bock auf noch mehr Vader hat, vielleicht ein bisschen abgedrehtes, comichafteres, dann kann man sich das auch gerne reinziehen. Hast du den auch gelesen? Kennst du ihn auch, den anderen
Ja,
Vader-Comic?
tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich habe noch ein paar Hefte offen, die ich noch ungelesen habe vor meiner Abo-Pause. Und da sind die schon dabei. Also ich habe
Okay.
die noch nicht gelesen,
Okay.
aber jetzt freue ich mich schon ein bisschen drauf, weil das halt komplett abgedreht ist. Bei mir hat es eben mit diesem Abbruch angefangen, als dieses ganze Crimson Rain, Krieg der Kopfgeldjäger-Sache angefangen hat. Und da war nämlich der Veröffentlichungsrhythmus bei Panini, war da mal kurz ein bisschen pausiert, indem, dass die da die High Republic reingebracht haben. Und das war ganz schön für mich, weil dann nach ganz vielen Vader-Comics kam dann endlich mal die High Republic. Die kam ja ein bisschen verzögert in Deutschland als in Amerika. Und ich habe mich dann total drauf gefreut. Dann kamen irgendwie, glaube ich, 10 Hefte oder so. Und dann war wieder Schluss und dann kam wieder Vader. Und dann kam aber schlecht Vader. Also mit diesem ganzen Krieg der Kopfgeldjäger. Das hat sich für mich überhaupt nicht gut in den Kanon eingefügt. Und das wurde dann irgendwie auch immer weitergesponnen mit dieser ganzen Crimson Rain-Geschichte und so. Also das war wieder so ein richtiges Superhelden-Event. Und das funktioniert einfach im Star Wars-Universum nicht so gut. Ja, also ich weiß nicht, da musste ich dann rausgehen. Ich habe mich dann halt nur noch auf die High Republic konzentriert.
Also jetzt haben wir mehrere Fässer aufgemacht.
Ja,
Das
sorry.
erste, was wir mal kurz, ach, kein Problem. Das erste, was wir mal kurz ansprechen müssen, die Veröffentlichung in Deutschland. Da können natürlich zwischen den US-Releases, wo es logischerweise als erstes immer rauskommt, schon ein paar Monate vergehen, bis sie dann wirklich bei uns in Übersee landen, ne, diese ganzen Comics. Also ihr müsst euch ja vorstellen, man muss ja jede Sprechblase quasi lokalisieren, übersetzen, dann muss das in Print gehen, gesetzt werden und so weiter. Und dann wird es halt irgendwann Wochen, Monate meistens später bei uns veröffentlicht. Also von dem her muss man da eh ein bisschen Geduld haben. Und dann kann es halt passieren, weil wir halt nicht dieses Omnibus-Format haben und die Sammelbände eben auch noch mal später rauskommen, dass man halt so solche Sachen hat, wie du gerade erklärt hast, ne? Da kommen halt 10 High Republic Comics, dann kommt halt wieder was anderes. Ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass man halt immer ein bisschen hinterherhängt. Ich weiß es gar nicht. Da stecke ich nicht so tief drin in der Verlagspolitik. Panini muss man in Deutschland sowieso in Schutz nehmen. Die machen echt gute Arbeit, finde ich. Und die sind aber halt sehr stark vom Mutterkonzern in Italien abhängig, was rauskommt und so. Also hatet Panini in Deutschland bitte nicht ab für irgendwas, was die Konzernleitung in einem anderen Land halt so anschafft, ne? Da haben die teilweise gar nicht so große Handhabe drüber, was jetzt in Deutschland rauskommt oder nicht. Dann der nächste Punkt war Crimson Rain. Ich muss dir leider zustimmen. Also das ist eine Comicreihe, die zusammen mit der Bounty Hunter-Reihe ist, glaube ich, der Überbegriff, oder?
Ja.
Und das spielt jetzt nicht so wie Skywalker Strikes zwischen Episode 4 und 5, sondern eher so zwischen Episode 5 und 6.
Genau.
Und wer jetzt schon lang bei Star Wars dabei ist, der denkt sich, hä, zwischen Episode 5 und 6, der hat doch früher mal Shadows of the Empire gespielt. Ja, ist
Ja.
richtig. Es ist nur leider nicht so gut wie Shadows of the Empire geworden.
Ja, das ist der Versuch, Shadows of the Empire in den Kanon einzuweben. Tatsächlich.
Also die Prämisse ist tatsächlich sehr ähnlich. Es geht um, naja, die Kopfgeldjäger jagen halt irgendwie auch Han Solo, oder? In Carbonit. Das ist so die Ausgangsposition.
Der Carbonit Han Solo wird, also den hat er der Boba Fett und der ist auf dem Weg zu Jabba, wollte den abgeben. Und auf dem Weg hat er irgendwie gemerkt, Carbonit ist irgendwie instabil, dann wollte er zu jemandem, der das reparieren kann, also ist ein kleiner Zwischenstopp, und dann wird der Carbonit Han Solo geklaut.
Genau.
Und dann beginnt halt so eine Schnitzeljagd um den Carbonite Han Solo. Und ja, soweit noch ganz okay, würde ich sagen. Bis dann aber irgendwann zum Zeitpunkt der Story gefühlt alle Charaktere aus dem Star Wars-Universum, die wir kennen, aufeinandertreffen und um diesen Carbonite Han Solo
Ja.
kämpfen. Und dann macht das Ganze halt kaum noch Sinn.
Die Reihe heißt jetzt, ist es mir auch wieder eingefallen, War of the Bounty Hunters. Und
Genau.
da taucht dann alles, was Rang und Namen hat, auf und noch viel mehr. Also die haben da Charaktere
Ja,
wiederbelebt,
es
die
ist.
kommen aus den ursprünglichen Marvel-Comics aus den 70er und 80er Jahren. Und da gibt es so einen Typen, der so Terminator-esque irgendwie, ich habe den Namen mittlerweile vergessen. Also der ist quasi der Terminator in Star Wars, ne? Hat auch so ein Metallgesicht so halb weggesprengt und so. Und alles hat man da. Also Forlom, Zuckus, Bossk taucht auf und noch viele mehr. Und das Ganze schwingt dann so ein bisschen um in so eine Nebenhandlung mit Kira, also der Ex-Freundin von Han Solo, die man eben aus dem Solo-Film auch kennt. Und wie geht's denn da noch weiter? Dann gibt's noch Crimson Rain, da taucht dann irgendwie, ist dann Vader wieder mehr involviert und so nimmt das irgendwie so
Ja,
seinen
genau.
Lauf, wenn ich mich da richtig entsinne. Und ja, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht. Also ich fand's dahingehend halt ein bisschen enttäuschend, weil ich mir erhofft hatte, das füllt jetzt diese Lücke zwischen Episode 5 und 6 wieder so gut wie Skywalker Strikes. Zum Beispiel. Und es ist aber wirklich eher, also so die Grundprämisse ist ja durchaus relevant, ne? Also Han Solo soll ja zu Jabba gebracht werden. Wir kennen ja das Ende von der Geschichte und den Anfang von dieser Geschichte. Aber es ist irgendwie, mir fehlen da fast ein bisschen die Worte, wie ich das beschreiben soll. Irgendwie so, ja, kitschig, irgendwie so kitschig, oder? Also,
Ja.
keine Ahnung. Und diese hartgesottenen Kopfgeldjäger, die sind halt teilweise total slapstickhaft unterwegs und das fand ich irgendwie ein bisschen, naja, komisch. Und dazu kommen halt noch so comichafte Charaktere, die wirklich mega comichaft sind, so wie dieser Terminator-Typ. Also, ich bereue es jetzt nicht, das gelesen zu haben, aber ich glaube, bis ich sterbe, werde ich den vielleicht noch einmal lesen. Wenn ich jetzt so an Charles Soule Vader denke, den werde ich sicher noch öfter in der Hand haben.
Definitiv, ja. Das ist ja, ich fand's auch echt schade, weil ich habe mich auch drauf gefreut, weil ich da auch halt eben mal wieder Abwechslung hatte, ne? Nach Vader mal wieder Abwechslung mit Kopfgeldjäger. Und dann kam sowas dabei raus. Ich meine, den Anfang fand ich noch okay, also das habe ich mir noch irgendwo so ein bisschen eingehen lassen, aber als dann halt irgendwann zu einem Zeitpunkt das sich immer weiter hochgeschaukelt hat, nur um dann halt auch noch dieses Crimson Dawn einzuführen oder mit einzubauen. Pff, ey, boah, das war mir alles too much.
Ja, und was ich auch schade finde, man hat da halt viel Potenzial auch an anderen Stellen liegen lassen. Es gibt ja auch, oder vor kurzem ist ja Outlaws erschienen, das Videospiel, ne, wo es ja auch viel um die Crimson Dawn und Crimson Rain und so geht und, oder nicht um Crimson Dawn nur, aber generell um die Verbrechersyndikate. Und ich habe mir auch irgendwie erhofft, dass das so da irgendwie alles ein bisschen aufgreift, so diese Verbrecherwelt, ne, und ja, da hat der Comic leider auch nicht besonders viel dazu beigetragen. Ich habe da echt nochmal durchgeblättert, während ich das Spiel so gespielt habe, parallel. Nee, das baut die Geschichte halt leider nicht so wirklich cool aus. Und das finde ich so schade, ne? Da ist so viel Potenzial verloren gegangen. Diese kriminelle Unterwelt, die ja echt super interessant ist, nochmal irgendwie mehr zu beleuchten. Und das ist halt dann eher so, ja, wie du es gesagt hast, so eine Schnitzeljagd. Leider.
Ja.
Aber vielleicht kommt ja da noch mal irgendeine andere Comicreihe um die Ecke, die das ein bisschen besser macht. Man weiß es ja nicht.
Ja, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da.
Ja. Du hast noch was genannt, wo ich jetzt aber sagen muss, das sind wieder ganz coole Comics, die ich sehr unterhaltsam fand, nämlich die High Republic Comics, die es noch gibt.
Oh ja.
Magst du was dazu sagen oder soll
Ja.
ich starten?
Ich kann schon gerne mal reingehen. Ja, die High Republic-Reihe, die habe ich wirklich sehr heiß erwartet, weil im Vorfeld, die wurde ja schon, also die kam ja nicht einfach so raus, die wurde ja schon sehr marketingtechnisch aufgeblasen. Und siehst halt, High Republic ist das große neue Ding von Disney Star Wars. Und es wird ein komplett neues Star Wars-Universum sein, weil es eben, jetzt habe ich die Zahl vergessen, ich glaube 1000 Jahre vor der Skywalker-Saga.
Ja, vor Episode 1, glaube ich, ja.
Genau. Und es gibt halt einfach keine Sith. Es gibt erstmal nur Jedi, die halt irgendwie so in der Galaxie die Herrschaft, ich nenne es jetzt mal Herrschaft, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber sozusagen die Herrschaft haben und ihr Unwesen treiben, das klingt schon wieder negativ, was ist mit mir? Die halt da ihr Ding machen und versuchen, die Galaxie zu retten oder zu beschützen. Fast schon so ein bisschen wie so eine Superheldentruppe. Und das Ganze sieht optisch so immer sehr geil gestaltet aus mit ganz viel Gold und die Lichtschwerter sind auch, die Klingen sind Gold. Ja, das war schon beeindruckend und dementsprechend war ich auch echt ein bisschen gehypt, was das Ganze angeht, weil es halt eben was komplett Neues und Frisches war. Ich muss auch sagen, ich bin bis jetzt auch immer noch von der High Republic begeistert. Also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Also da kann man so viel erzählen über dieses Thema. Also das erste ist natürlich die Optik, die hast du jetzt auch schon angesprochen. Was ich total geil fand da, ist, wenn man die Bücher gelesen hat, dann hat man ja schon so eine Ahnung. Man kennt ja vielleicht so die Cover-Artworks oder so, hat im Netz vielleicht schon mal irgendwas gesehen. Aber wenn man die Comics kennt, dann sieht man halt viele der Jedi, die jetzt zum Beispiel in Light of the Jedi oder so auftauchen, mal wirklich grafisch dargestellt. Und auch die Art und Weise, wie die Jedi da aussehen, ist natürlich ganz anders, als wir das kennen. Ja, also die haben jetzt nicht irgendwie braune Roben oder so an und sind relativ schlichte Mönche, sage ich jetzt mal ganz salopp, sondern die haben halt wirklich so ornamentbesetzte Kleidung, tragen Diademe, haben goldene Lichtschwerter, alles super prunkvoll. Diese Roben sind total aufwendig gestaltet, alles weiß und golden und cremefarben und total schön. Ja. Und auch die Handlung finde ich spannend, weil die ist total relevant für die High Republic. Also, wenn ihr die Bücher liest, dann kennt ihr zum Beispiel Ava Chris, eine Jedi, die sehr prägnant ist, ja, oder die sehr, eine sehr große Rolle auch in der High Republic spielt. Und das Lustige ist, nach dem ersten Roman, Light of the Jedi, geht die Handlung von Ava Chris erstmal in den Comics
Ah,
weiter.
sehr geil.
Ja, und das finde ich schon echt spannend. Also, das habe ich jetzt so, kann ich mich nicht erinnern, dass man so einen wichtigen Hauptcharakter einem kompletten Comic-Arc gibt, der dann erstmal auch nur da weiterspielt. Man muss es aber auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ich habe die High Republic Bücher gelesen, die ersten zwei Hauptromane, und da gibt es noch so Nebenromane. Einer davon heißt Into the Dark oder auf Deutsch Ins Dunkel. Dann habe ich gedacht, ah, bevor ich den jetzt lese, lese ich erstmal ein paar Comics. Und dann spoilert der Comic aber ziemlich krass, was in dem Roman passiert.
Scheiße.
Weil der Comic baut nämlich komplett auf der Handlung von Into the Dark auf.
Oh.
Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ihr müsst es auch einfach anders sehen. Mittlerweile sehe ich das nämlich auch anders. Man kann sich in der High Republic nicht spoilern. Es ist einfach jedes Buch und jeder Comic relevant für die Geschichte und jedes Medium trägt was zu dieser großen Gesamtgeschichte bei. Aber wenn ihr Wert drauf legt, dass ihr alles chronologisch lest, in der richtigen Reihenfolge, dann kann ich hier auch nur wieder mal Jedi-Bibliothek empfehlen. Da gibt es nämlich einen High Republic Reading Guide. Da haben wir auch in dem High Republic Podcast, den ich vor kurzem mit der Ines von der Jedi-Bibliothek gemacht habe, auch schon drüber gesprochen. Da steht wirklich alles akribisch aufgelistet, welches Werk ihr wann lesen könnt und was die optimale Lesereihenfolge ist. Das tut den Comics aber keinen Abbruch. Richtig stark, fand ich auch. Und da haben auch alle Autoren, die man von den High Republic Büchern kennt, also da sei auch wieder Charles Soule genannt, Daniel Jose Older, Kevin Scott und wie sie alle heißen, auch wieder mitgewirkt. Es hat wirklich einen roten Faden und ist sehr gut durchdacht, ganze High
Und was ich
Republic-Geschichte.
dazu sagen muss, ist, die trauen sich verdammt viel. Also das ist wirklich, die sind sehr mutig, was das angeht. Also sie wissen auf jeden Fall, dass sie hier eine Menge Freiheit haben und nutzen das auch. Ich finde es, man merkt es direkt beim ersten Comic, der so ein bisschen noch so klein anfängt. Man begleitet eine junge Jedi-Padawanin, Keef Trennis heißt die. Da fängt es nämlich schon an. Ihr Meister ist ein Trandoshi. Jetzt kriegst du den.
Trandoshana.
Ja,
Trandoshana,
genau.
willst du sagen?
Und Ey, wann hatten wir denn bitte schon mal so einen Jedi? Und das ist schon mal sehr geil. Und ja, aber das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit. Aber später im Verlauf wird es dann auch richtig düster und teilweise geht es auch ganz schön brutal zu in der High Republic. Vor allem auch,
Total.
was da für Bösewichte aufgebaut werden, sind halt keine Sith, logischerweise. Aber die Bösewichte haben es trotzdem ganz schön in sich. Also den Jedis geht es da auch nicht unbedingt gut. Kann ich schon
Nee.
mal so verraten.
Das muss man auch stellvertretend für die ganze High Republic Literaturserie so sagen. Das hat erstmal den Anschein, als ob die Jedi hier, die sind ja zu der Zeit auf dem Höhepunkt ihrer Macht und es gibt Zehntausende von denen. Aber wenn es viele Jedi gibt, können auch viele Jedi sterben.
Richtig.
Und die machen da wirklich keine Kompromisse. Also da werden teilweise wichtige Charaktere, die man lange begleitet, verschwinden, sage ich
Ja.
jetzt mal. Und auf Arten und Weisen, die echt brutal sind. Also täuscht euch nicht, die High Republic ist teilweise richtig harter Tobak. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Trandoshaner Jedi Skeer seinen Arm verloren hat, dann müsst ihr zum Beispiel Light of the Jedi lesen. Da wird es nämlich erklärt, warum er den nicht mehr hat. Das ist auch ein super Hinweis. Wie heißt die Haupt-Padawan nochmal, der Hauptcharakter? Habe ich den Namen schon wieder
Keith
vergessen? Genau. Die ist so ein bisschen die Protagonistin in den Comics. Nicht nur, aber eine der Hauptcharaktere. Und man begleitet sie auch auf ihrem Weg vom Padawan zur Jedi-Ritterin.
Ja.
Und das ist dahingehend sehr tragisch, weil sie relativ schnell vor in Situationen landet, wo sie viel Verantwortung übernehmen muss. Das ist für einen Comic auch keine leichte Kost.
Definitiv, ja.
Auch Skeer hat ein relativ tragisches Schicksal. Durchaus auch hier eine Leseempfehlung. Wir sprechen ja immer von Fallhöhe. Wir haben jetzt bei Crimson Rain und so auch gedacht, ja, das hätte ruhig mal ein bisschen erwachsener zugehen dürfen, sage ich jetzt mal. Aber unerwarteterweise haben wir diese Fallhöhe eher bei der High Republic bekommen, als jetzt zum Beispiel bei den Kopfgeldjägern.
Ja, tatsächlich. Ich hätte auch eher gedacht, so von der High Republic, das wird ein bisschen, ja, so, weil alles so bunt aussieht, so vielleicht eher was für Jugendliche, keine Ahnung, also für jüngeres Publikum, weil es halt auch alles so bunt und prunkvoll aussah. Aber ich wurde eines Besseren belehrt.
Ja. Genau, und es gibt natürlich eine Kinderreihe, die haben wir ganz am Anfang schon angesprochen, diese Adventures. Da gibt es auch High Republic Adventures natürlich, ne? Die sind ein bisschen kindlicher.
Aber die hat es auch in sich teilweise. Also ich bin da
Ja.
drauf, die zu lesen und die sind auch echt gut. Also nicht alle, aber der Großteil ist bis jetzt sehr, sehr gut.
Ja, muss man echt sagen. Und auch, es gibt ja auch Kind- oder Jugendromane. Der erste davon heißt The Test of Courage. Das habe ich schon wieder vergessen, wie der auf Deutsch heißt, aber ihr findet den schon, wenn ihr den suchen wollt.
Test der
Der,
Courage.
nee, ich glaube, er heißt die Mutprobe oder
Ja,
so auf Deutsch.
wahrscheinlich, das klingt plausibler, ja.
Und auch das ist zwar eine Story, die mit sehr jungen Jedi hantiert, aber auch die hat ein gewisses Gewicht. Also in der High Republic ist mir wirklich, ich habe sehr viel schon gelesen aus der ganzen Reihe, ist mir echt noch nichts begegnet, was irgendwie unrelevant für die Handlung wäre. Also es hat wirklich alles seine, also Daseinsberechtigung hat sowieso das meiste auf der Welt, aber es trägt wirklich viel zur Handlung auch bei und das echt stark. Gut, hätten wir schon viele Klötze aus dem Weg geräumt. Jetzt gibt es noch eine größere Reihe, also das muss man auch dazu sagen. Wir sprechen nachher gleich noch über kürzere Comicreihen. Alles, was wir bis jetzt besprochen haben und was wir jetzt gleich noch besprechen, die eine Reihe, das sind sehr lange Comicruns, die wirklich etliche Hefte haben, wo es auch viele eigene Omnibusbände gibt. Das letzte, was mir jetzt noch einfällt, ist Dr. Aphra und das ist auch wieder von Kieran Gillen und Simon Spurrier, derselbe Typ, der diese andere Vader-Reihe angefangen hat. Und dementsprechend ist der ganze Comic auch wieder etwas abgedrehter und etwas comichafter mit also wirklich total schrägen Charakteren. Aber hier finde ich, passt es ein bisschen
Bei
besser.
Dr. Aphra ja. Ich finde, es passt zur Figur, weil Aphra ja auch irgendwie eine ganz ganz kuriose Figur ist. Also es ist eine Art Indiana Jones im Star Wars-Universum, eine Schatzjägerin oder ja,
Archäologin.
Schatzjägerin trifft es ganz gut. Und die macht halt Sachen mit einem Imperium. Also die ist auch nicht die beste, die wohlgesonnenste Person und sie geht auch über Leichen. Also ihr ist jedes Mittel recht für ihr Ziel.
Flankiert wird sie dabei noch von verschiedenen anderen Charakteren. Da sind in erster Linie zu nennen der Wookiee Black Crescenten, den kennt man aus der Book of Boba Fett Serie. Also der hat da nicht seine Wurzeln, sondern der hat in den Dr. Aphra Comics
Genau.
seine Wurzeln. Und dann gibt's noch Triple Zero, ein Droide, der aussieht wie C-3PO, nur in Schwarz und mit leuchtend roten Augen, der aber kein Übersetzer oder Dolmetscher ist, sondern
Ja.
ein Folterdroide. Und dann noch der, so ein Astromech, wie heißt der gleich
Ich
wieder?
habe es
Weißt du
leider nicht
das
im
noch?
Kopf.
Habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Aber der ist quasi ein
Ja.
wandelndes Waffenarsenal, keine Ahnung. Der hat halt Maschinengewehre und Gatling-Guns und Raketenwerfer und was weiß ich. Also schwerst bewaffnet. Man könnte eigentlich einen Mandalorianer als
Das ist so
Droide
absurd.
irgendwie so ein bisschen. Und das ist so schräg und so durchgeknallt, vor allem weil das ist jetzt keine Crew, die sich irgendwie total gern hat und die sich irgendwie gesucht und gefunden haben, sondern die verraten sich gegenseitig, da wollen sie sich dann zwischendurch immer wieder umbringen und also, und alles ist so total das pure Chaos und das Ganze, die Kirsche auf dieser verrückten Sahnetorte ist dann auch noch die
Ja.
Beziehung von Aphra zu Vader, für den sie halt sehr oft dann auch arbeitet. Und hier ist Vader auch wieder richtig badass irgendwie. Also da gibt's eine Szene, die möchte ich jetzt nicht spoilern, aber da denkt man erstmal, what the fuck? Also sowas Grausames, das bringt ja wirklich nur einen Sith Lord zustande. Also total abgedreht, total schräg und hier passt es irgendwie erschreckend gut. Der Omnibus ist auch ein richtiger Klopper und die Reihe ist echt lang. Es gibt mittlerweile sogar einen zweiten Omnibus davon. Ich muss sagen, das letzte Viertel von dem Omnibus, das ist mir fast ein bisschen schwer gefallen, weil es einfach so durchgeknallt ist irgendwie und
Ein
es hört nicht auf.
Fiebertraum.
Es ist wie, ich weiß nicht. Ja, es ist wie Jackass oder so. Es nimmt einfach kein Ende und es wird immer bekloppter irgendwie, habe ich so den Eindruck. Und eine Sache, die Dr. Aphra auch noch, ja, besonders macht, das sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein in unserer Gesellschaft, aber Dr. Aphra ist nicht heterosexuell, sondern ich weiß nicht, ob sie bisexuell oder lesbisch ist, keine Ahnung. Aber ja, sie hat da halt auch Verhältnisse mit Frauen und so und auch amoröse Verhältnisse und ja, fand ich eigentlich auch mal schön, dass nicht nur das heterosexuelle Klientel bedient wird, sondern dass vielleicht auch Leute mit anderen sexuellen Orientierungen auch Identifikationsfiguren kriegen. Das ist übrigens auch was, was die High
Ja,
Republic-Reihe auch ganz gut schafft.
das stimmt.
Nur noch mal so am Rande. Okay, dann haben wir eigentlich die größten Comicreihen, die es jetzt aktuell so im Kanon gibt, durch. Es gibt noch einige kürzere Reihen, die ich auch erschreckend gut fand teilweise. Als allererstes zu nennen wären da diese, ja, Mini-Runs, ich weiß nicht, ob man es so nennen will. Zum Beispiel der Kanan-Comic. Der erzählt die Vorgeschichte von Kanan Jarrus, also unserem Helden aus Star Wars Rebels. Tragischerweise wird die Vorgeschichte hier anders erzählt, als sie dann später in The Bad Batch erzählt wird. Aber so ist es halt. Also hier ein kleiner Kanonbruch zwischen der filmischen Geschichte und dem Comic. Aber das tut dem Comic absolut keinen Abbruch. Er ist wunderschön gezeichnet. Eine ganz tolle Geschichte über Kanan. Also jeder, der Rebels gerne hat, der sollte sich den mal anschauen. Es gibt leider auch ein Problem damit. Es gab diesen Omnibus vor einigen Jahren. Ich habe ihn noch irgendwie beschaffen können, aber er ist wirklich super selten und er wird im Gegensatz zu Vader auch leider nicht so oft wieder aufgelegt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemals eine Neuauflage gab. Weißt du zufällig, ob der auf
Ich glaube
Deutsch
nämlich
mal
nicht, weil ich
rauskam?
habe jetzt gerade schon überlegt, ich glaube, der kam im Deutschen tatsächlich nicht raus.
Das ist ja echt eine Schande eigentlich. Da muss man mal bei Panini anklopfen. Was soll denn das?
Ja, ich weiß nicht, ob die da noch den Anreiz sehen, das so nachträglich rauszubringen. Das ist halt mit den Animationssachen, ist es wahrscheinlich, die Nachfrage wird halt nicht sehr groß sein. Also bei Panini dreht sich ja alles immer um Nachfrage. Und naja, ich weiß es nicht. Tatsächlich muss ich jetzt gerade, ich habe jetzt nebenbei die Suchmaschine angeworfen und Kanan kam raus bei Panini. Tatsächlich. In der Com
Ehrlich,
also ich
okay.
habe es jetzt leider nur über die Comic-Kollektion auf Panini gefunden, aber Comic-Kollektion Band 10, Kanan, das erste Blut und Comic-Kollektion 7, Kanan, der letzte Padawan.
Ah,
Also
okay.
tatsächlich.
Und gibt's die noch zu kaufen im
Warte mal,
Shop?
ich schau mal kurz. Ja, ist verfügbar, tatsächlich.
Ja, endlich mal gute Nachrichten. Also an alle deutschen Leser, ihr könnt euch den Comic kaufen. Beide Daumen hoch von meiner Seite. Hier auch noch ein wichtiger Hinweis. Es gibt zwei Comic-Kollektionen bei Panini. Einmal die Marvel-Comic-Kollektion, Marvel Star Wars Comic-Kollektion. Da haben sie, ich glaube, in 100 Bänden Kanon-Comics rausgebracht. Und dann gibt es noch die Star Wars Comic-Kollektion. Das ist die Legends-Reihe, die wir vorher besprochen haben. Ne? Also auch hier wieder ein bisschen
Tricky.
verwirrend. Ja, und diese Comic-Kollektionen haben auch leider ein kleines Manko. Sie sind nicht in chronologischer Reihenfolge. Also man darf sich da immer, das ist gerade schon gehört, anhand der Nummern, die der Toni vorgelesen hat, selbst informieren, wo es weitergeht. Also, aber cool, dass es rauskam. Das ist doch schon mal gut. Ja, was gab's da noch? Es gab noch so eine Reihe mit Leia, Lando und Chewbacca, auch. Ja, ich glaube, das sind jeweils bloß ein paar Hefte gewesen in den USA. Und diese drei Reihen wurden dann auch in einem einzelnen Omnibus nochmal zusammengefasst. Da reden wir jetzt aber von, ja, also nicht so ein riesen fetter Omnibus, sondern das ist eher so ein Hardcover, wie es jetzt auch bei Panini gibt. Ich glaube, die müssten dann auch in dieser Star Wars-Kollektion mit drin sein von Marvel Panini. Marvel Panini Star Wars, das wird immer verwirrender.
Ja.
Also das sind die Hefte mit dem schwarzen Cover, dem schwarzen Hardcover, nicht die Hefte, die gebundenen Hardcover, genau. Gut, dann gab's noch, ja, Heroes of a New Hope heißt das übrigens, also diese Lando, Chewbacca, Leia-Geschichten. Dann gab's noch einen Han Solo-Comic, den habe ich leider noch nicht gelesen. Ich besitze ihn, aber ich habe ihn noch nicht gelesen. Dazu kann ich also gar nichts sagen. Es war auch ein kürzerer
Ich
Run.
leider auch nicht.
Und dann gab es noch eine andere Reihe, die auch noch recht spannend ist und die nennt sich da immer Age of, also Zeitalter der. Und dann gibt es Age of Republic, Age of Rebellion und Age of Resistance. Und das ist ein ganz cooles Projekt gewesen, weil da wird dann immer der Fokus auf einzelne Charaktere gelegt. Also zum Beispiel bei Age of Republic gibt es da ein paar Hefte über Count Dooku, ein paar Hefte über Jango und so weiter. Und dann spielt das eben zur Zeit der Klonkriege und logischerweise Age of Resistance dann zur Zeit der Sequels und Age of Rebellion dann spielt zur Zeit der OT. Und ja, da werden halt immer so ein paar Charaktere beleuchtet und ein paar Stories erzählt, die auch sehr schön gezeichnet sind und die mir auch sehr gut gefallen haben. Gibt's auch wieder jeweils drei Bände, mittlerweile wahrscheinlich auch wieder vergriffen, aber ich glaube, bei Panini kann man die noch ganz gut kriegen. Hast du die zufällig
Ich
gelesen?
habe die tatsächlich gelesen. Ich muss jetzt leider dazu sagen, ich bin immer kein Fan von solchen Sachen, weil mir ist es dann immer alles zu dünn. Ganz kurze Geschichten, die vielleicht, keine Ahnung, 20 Seiten umfassen, wenn überhaupt. Und dann hat man ganz kurze Geschichten von Yoda oder ja, was auch immer halt für Charaktere aus diesen Zeiten. Und ihr könnt es euch jetzt ja vorstellen. In 20 Seiten kann man halt, also wenn überhaupt 20 Seiten, kann man halt nie wirklich viel erzählen. Es ist halt nett, aber es gibt halt nicht viel her, leider.
Ja, also das muss man schon fairerweise zugeben. Aufgrund des kurzen Formats ist die Tragweite von den Comics natürlich nicht so groß, aber sie sind halt so ganz nette Snacks. Also ich Ja, das ist halt auch dem geschuldet, dass ich immer diese riesen Omnibus lese. Da muss man sich halt proaktiv hinsetzen und Omnibus lesen. Und diese kürzeren Reihen, die gehen halt ein bisschen leichter von der Hand. Von dem her fand ich es ganz cool. Und man muss auch nicht geistig sehr involviert sein. Also das ist halt eher Comic lesen wie früher, so in den 80er, 90er Jahren. Einfach mal Spaß.
Ja, einfach mal so eine kurze, nette Geschichte. Aber es ist halt nichts Besonderes.
Ja, also es trägt jetzt nicht wahnsinnig viel zum Kanon bei, muss man schon sagen. Aber ich finde, das sind ganz erwähnenswerte Sachen, die man auch mal sich antun darf. Gut, hast du noch irgendwas auf dem Zettel, was du unbedingt loswerden möchtest? Also wir haben ein bisschen über die Highlights, Lowlights gesprochen. Ich glaube, da sind wir allem gerecht geworden, oder?
Ja, denke ich auch. Also das passt. Eins kann ich noch sagen, aus der Charles Soule Vader-Reihe fand ich mit Abstand wirklich Vaders Festung extrem gut. Mhm. Die Comic-Reihe, die war ja wirklich so beliebt, dass sogar Lego ein eigenes Set veröffentlicht hat. Das ist ja komplett verrückt. Ansonsten,
ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir konnten euch zumindest ein bisschen einen Überblick geben über alle großen Comic-Reihen, die bis dato so im Star-Wars-Kanon erschienen sind. Lasst uns doch gerne mal wissen, ob ihr gerne mehr zu Comics erfahren möchtet. Vielleicht hat der Toni ja noch mal Bock, dabei zu sein. Dann können wir vielleicht auch mal tiefer auf irgendwas eingehen oder mal einzelne Comics besprechen. Vaders Festung wäre vielleicht mal sowas. Vielleicht können wir da mal eine kürzere Folge dazu machen. Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter übrig, als mich bei dir zu bedanken, Toni. Schön, dass du da warst. Ich bin froh, dass es dann doch noch geklappt hat. Möge die Macht mit euch sein.
Für immer.
Immer.